Ich war ja hoch erfreut über die Auswahl der Lieder, muss sagen, das war ja schon wie eine Predigt. Aber ich denke, der Herr wird uns noch einiges mehr sagen können in Bezug oder bezüglich der Reaktion auf ihn. Aber zunächst wollen wir auf den Predigttext hören, der ja schon im Allgemeinen bekannt ist. Und zwar, ich darf euch bitten, das Matthäus-Evangelium aufzuschlagen, und zwar das Kapitel 9. Matthäus 9 und da ab Vers 18. Und wir lesen da bis 34. Darf euch aber auch gleichzeitig bitten, also diesen Text werde ich jetzt so vorlesen, darf euch aber gleichzeitig bitten, auch diese Parallelstelle, und zwar in Markus 5 ab Vers 21. Die beiden ersten Heilungsgeschichten werden ja da noch etwas ausführlicher beschrieben, aber dass ihr vielleicht mal euren Zettel oder euren Finger da reinlegt, weil wir auch auf diesen Text etwas zu sprechen kommen. Aber vorlesen diesen Text, Matthäus 9, 18 bis 34. Da hören wir Folgendes. Während Jesus noch so zu ihnen redete, trat ein Vorsteher der Synagoge herzu, warf sich vor ihm nieder und sagte, meine Tochter ist soeben gestorben, aber komm und lege ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder zum Leben erwachen. Da stand Jesus auf und folgte ihm samt seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren am Blutfluss litt, trat von hinten an ihn heran, und fasste die Quaste seines Gewandes an. Sie dachte nämlich bei sich, wenn ich nur sein Gewand anfasse, so wird mir geholfen sein. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sagte er, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau war von dieser Stunde an gesund. Als Jesus dann in das Haus des Vorstehers kam und die Flötenbläser und das Getümmel der Volksmänner sah, sagte er ihr, entfernt euch, das Mädchen ist nicht tot, sondern schläft nur. Da verlachten sie ihn. Als man aber die Volksmenge aus dem Haus entfernt hatte, ging er zu der Toten hinein, fasste sie bei der Hand, da stand das Mädchen auf. Die Kunde hiervon aber verbreitete sich in der ganzen dortigen Gegend. Als Jesus hierauf von dort weiterging, folgten ihm 2 Blinde, die laut riefen, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Als er dann nach Hause gekommen war, traten die Blinden zu ihm heran und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies zu tun vermag? Sie antworteten ihm, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sagte, nach eurem Glauben geschehe es. Da taten sich ihre Augen auf, Jesus aber gab ihnen eine strenge Weisung, hütet euch, niemand darf etwas davon erfahren. Sobald sie aber hinausgegangen waren, verbreiteten sie die Kunde von ihm in der ganzen Gegend. Während diese hinausgingen, brachte man schon wieder einen stummen Besessenen zu ihm. Und als der böse Geist ausgetrieben war, konnte der Stumme wieder reden. Da geriet die Volksmenge in Staunen und sagte, noch niemals hat man etwas derartiges in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten, im Bund mit den Obersten der bösen Geister treibt er die Geister aus. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, jetzt dürfen wir dich bitten, dass du uns die nötige Konzentration und Aufmerksamkeit schenkst und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns dieses Wort aufschließt und uns sagen willst, was wir für unser persönliches Leben wirklich noch nötig haben. Und so geben wir dir jetzt alle Ehre und loben und preisen deinen herrlichen und wunderbaren Namen. Amen. Da lesen wir jetzt in diesem Vers 33 lesen wir, noch niemals hat man derartiges in Israel gesehen. In der griechischen Sprache steht dafür das Wort Phänomen. Und ich denke, das bezieht sich sicherlich nicht nur auf diese letzte Geschichte, in der Jesus also diesen bösen Geist da bei dem Stummen da austreibt, der danach also wieder reden kann, sondern es bezieht sich eigentlich auf alle Heilungsgeschichten, die uns da ab Matthäus 8 berichtet werden. Und dieses hat man etwas Derartiges in Israel gesehen. Wir wissen es, das ist eigentlich etwas, was grundsätzlich für unseren Herrn Jesus Christus gesagt werden muss. Aber trotzdem diese Frage, stimmt ja wirklich dieser Satz? Ist so etwas noch nie in Israel gesehen worden? Dass zum Beispiel Tote auferstehen, wie zum Beispiel die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. Aber wir wissen, das gab es schon. Und wir wissen doch von solchen, wenn auch zugegebenermaßen wenigen Berichten aus dem Alten Testament, dass es solche Totenauferweckungen gab, besonders im Zusammenhang mit dem Propheten Elia und Elisa. Nur, so wie diese beiden die Totenauferweckungen erlebt haben, war das natürlich bei Jesus nicht. Wir wissen, wie haben diese beiden Propheten mit dem lebendigen Gott gerungen, dass er wirklich ihr Gebet erhört. Nicht wie hat zum Beispiel ein Elisa den lebendigen Gott angefleht, nicht der Witwe zu Zarpat ihren Sohn wieder zurückgegeben und eben nicht auf diese andere Weise, Art und Weise da in ihr Leben einzugreifen. Und wir wissen von Elisa, wie er in seinem Zimmer hin und her gegangen ist, bis er endlich merkte, dass der lebendige Gott das Gebet ja wirklich erhört hat. Also so, liebe Geschwister, das macht alles Jesus hier nicht. Nicht, der geht da in das Zimmer, der berührt das Mädchen, die wacht auf und lebt wieder. Oder gab es noch nie Heilungen in Israel? Natürlich, auch die hat es immer wieder gegeben. Aber auch hier muss man sagen, das war bei Jesus auch wieder anders. Eben nicht so, wie wir es hier bei dieser blutflüssigen Frau gehört haben, dass sie diese Quasten des Gewandes, seines Gewandes berührte und dann von diesem Gewand aus ja sozusagen eine Kraft in ihr Leben hineinging und sie dann wieder gesund wurde. Also so gab es das eben früher im Alten Testament nicht. Natürlich war das alles angekündigt. Blinde werden wieder sehen, Stumme werden wieder sprechen. Aber jetzt ist Jesus da. Jetzt ist Jesus da, auf den man in Israel schon seit Jahrhunderten gewartet und gewartet und gewartet hat. Und daran schließt sich ja sofort wieder diese spannende Frage, wie reagiere ich auf den, der da gekommen ist? Das ist übrigens das Thema heute. Wie kann man doch, als Frage jetzt mal gestellt oder als Ausruf, wie kann man doch verschieden auf Jesus Christus reagieren? Also das ist diese spannende Frage, wie reagiert man auf Jesus Christus, wenn ich sozusagen in ihn hineingezogen werde? Was kann da passieren, was kann da geschehen? Und das ist genau der Hintergedanke von diesen beiden Kapiteln, Matthäus 8 und Matthäus 9. Die sind uns ja nicht nur geschrieben, damit wir so ein bisschen Kenntnis von Jesus Christus bekommen, sondern sie sind ja gerade für uns geschrieben, die wir schon Jahre oder Jahrzehnte mit Jesus Christus da wirklich unterwegs sind. Und das ist der erste Punkt heute Morgen. Wer ist da wirklich mit Jesus Christus gekommen? Und wir wissen natürlich, ist da etwas ganz Einzigartiges, ist da gekommen. Natürlich, ganz klar. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Es ist ja zunächst so, in diesem Predigtext, dass also ganz verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Nöten da ankommen. Da ist der Vater mit seiner Tochter, die in den letzten Atemzügen liegt und dann verstirbt. Und dann kommt diese Frau, die 12 Jahre Blutfluss hat, Belastungen, die wir uns kaum vorstellen können, alles, was damit zusammenhängt. Und im Parallelbericht lesen wir, dass sie auch fast ihr ganzes Geld ausgegeben hat, um Heilung zu bekommen, Ergebnis null. Und dann, liebe Geschwister, permanent zu wissen, nicht, ich bin in dieser kultisch unreinen Zone. Ich darf mich nicht im öffentlichen Raum bewegen, geschweige denn in die Nähe eines Rabbis oder eines hohen Priesters zu kommen, geschweige denn ihn anzurühren, weil ich ihn dadurch auch wieder unrein mache. Und das 12 Jahre lang. Und dann kommen diese beiden Blinden, wahrscheinlich männliche Personen, und zum Schluss dieser Stumme, der da also böse Geister hatte. Und das war ja ein Mensch, der konnte ja gar nicht mehr selbst kommen. Der musste ja herbeigetragen werden. Also ganz unterschiedliche Menschen kommen da mit ganz verschiedenen Nöten. Und faszinierend ist zu sehen, dass Jesus Christus auch jetzt ganz, ganz, ganz unterschiedlich auf sie eingeht. Das ist ja immer wieder interessant zu sehen, Nicht? Und da werden die Systematiker, die werden immer gleich nervös, nicht, dass Jesus Christus eben nicht immer dasselbe Werkzeugkästchen da herausholt, sondern dass er ganz verschieden auf sie eingeht. Wir werden nachher das noch etwas näher erläutern, aber nur jetzt mal schon vorab so ein bisschen, nicht dem Jairus geht er hinterher. Ist ja auch etwas Faszinierendes. Dem folgt er also auf dem Fuße sozusagen. Bei der Frau ist es so, dass er auf das reagiert, was sie tut, dass sie ihn da berührt. Und bei den Blinden, da wissen wir, deswegen hatte ich am Anfang gesagt, immer diesen Parallelbericht aus Markus, aus dem Markus-Evangelium, die laufen hinter ihm her und irgendwann treffen sie ihn in einem Haus da in Kapernaum. Und umgekehrt, dieser Transport mit dem Besessenen kommt bei Jesus Christus an. Also ganz unterschiedlich geht er auf sie ein. Nur eine Sache, liebe Geschwister, eine Sache ist bei allen Vieren gleich. Eine Sache ist bei allen Vieren gleich. Jetzt mal ganz abgesehen von Wundern, die bei allen geschehen sind. Eine Sache ist gleich. Keiner von den Vieren wird abgewiesen. Keiner von den Vieren wird abgewiesen. Niemals sagt Jesus Christus, das kann ich nicht oder das will ich nicht oder das ist mir zu hoch oder zu gering oder zu unangenehm oder das ist religiös, völlig neben der Spur. Nein, keiner von diesen Vieren wird also hier abgewiesen. Das ist das Entscheidende. Oder man könnte es jetzt auch noch anders ausdrücken. Man könnte es auch so ausdrücken, tja, Jesus Christus ist wirklich jemand, der keine Grenzen kennt, der keine Grenzen hat. Und das ist das Entscheidende, wenn Jesus Christus kommt. Da kommt jemand, der wirklich keine Grenzen hat. Und das müssen wir uns also immer wieder bewusst machen. Und wir sehen das ja an diesen Geschichten. Er geht an die Sachen ran, er geht in die Häuser hinein, er lässt sich von jeder Person berühren. Für ihn ist ein Sarg, für ihn ist eine kultisch unreine Frau, für ihn sind erblindete, tote Augen, für ihn sind irgendwelche Dämonen, sind für ihn keine Grenzen. Für ihn ist also nichts zu unangenehm, nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu weit weg. Komplett grenzenlos dieser Jesus Christus. Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder festhalten. Und ich denke, dass wir mal ganz kurz mal darauf eingehen, gerade in Bezug auf die letzten großen Mächte dieser Welt, die wir alle kennen. Jesus kennt keine Grenze, was den Tod betrifft. Wenn es um diesen Tod geht, und das wissen wir ja spätestens seit Ostersonntag, weil uns ja da in wunderbarer Weise gezeigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist. Und dass er mit der Auferstehung, so sagt es uns ja die Offenbarung, Kapitel 1, Vers 18, alle Schlüssel bekommen hat und somit Zugang hat zu allen Räumen dieses Universums, zu allen Zeiten. Man möchte sagen, er hat den Generalschlüssel aller Schlüssel über alle Orte dieses Universums und weit darüber hinaus. Dass wir das immer wieder also wirklich festhalten. Und wir wissen ja auch, dass Jesus Christus im Totenreich war und dass er dort wieder hinausmarschiert ist. Und so kann man sich vorstellen, dass er jederzeit da wieder hineingehen kann. Und niemand wird ihn hindern, die mitzunehmen, die er mitnehmen will. Und die erste Evangelisationsveranstaltung, das wissen wir, ist ja bereits schon geschehen. 1. Petrus 3, ich glaube ab Vers 19 wird uns das ja geschildert. Also die erste Evangelisationsveranstaltung, die ist also bereits geschehen. Und solange wir hier auf Erden sind, liebe Geschwister, nicht, da sehen wir, wie nah sind Tod und Leben, wie nah hängen sie wirklich zusammen. Jemand hat das mal so ausgedrückt. Der Tod ist der schwarze Diener, der hinter dem Wagen des Lebens herreitet. Er ist immer dicht hinter ihm. Der Tod ist der schwarze Diener, der hinter dem Wagen des Lebens herreitet. Er ist immer dicht hinter ihm. Und liebe Geschwister, was können wir dankbar sein? Wir, die wir zu Jesus Christus gehören, dass der Tod für Jesus Christus keine Grenze bedeutet. Dass wir wissen, dass es einen Ort gibt, wo wirklich das Leben herrscht und wo nach diesem Wörtchen Leben nicht mehr das Wörtchen Tod folgt. Wie können wir wirklich unserem Herrn dafür also dankbar sein? Keine Grenze über den Tod. Sünde für ihn ebenfalls. Liebe Geschwister, wenn wir mal einen Rückblick machen in unser Leben, was haben wir alles falsch gemacht? Und da können wir ja nur an das denken, was uns bewusst wird. Und ich frage mich manchmal, vielleicht ist das nur die Spitze des Eisberges. Was haben wir in unserem Leben alles verbockt, was wir vielleicht gar nicht wissen? Aber das, was uns bewusst ist, liebe Geschwister, wer hat nicht schon mal den Gedanken gehabt, man möchte es am liebsten alles wieder rückgängig machen? Nicht die bösen Gedanken, die hässliche Geste, das böse Wort, die fiese, gemeine Tat. Aber wir wissen ganz genau, es geht nicht. Es klappt einfach nicht. Und jetzt kommt jemand, jetzt kommt Jesus Christus und sagt dir, ja, dafür bin ich ja in den Tod gegangen, am Kreuz auf Golgatha. Deswegen bin ich ja stellvertretend für dich gestorben und zeige dir damit, Sünde hat für mich keine Grenze. Ich kann alles, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, ich kann es wieder komplett auf Null setzen. Ich kann rückwirkend in dein Leben hineingreifen und alles wieder gerade biegen. Wie sagt es Jesaja 1, Vers 18? Und wenn deine Sünde noch so blutrot ist, so soll sie wieder schneeweiß werden. Sünde für ihn kein Problem, keine Grenze. Er ist am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben, für dich und für mich. Und ebenso, was die Hölle anbetrifft. Und da wissen wir auch, alle, ausnahmslos, alle, die als Menschen diese Erde betreten, werden durch das Gericht in diesen Machtbereich der Finsternis und des Todes in Mai hineinmarschieren, es sei denn, dass der Mensch Jesus Christus im Gericht ihn an seiner Seite hat. Und jetzt können wir sehen, wie dankbar wir wirklich sein dürfen, dass der lebendige Gott eines Tages in dein Leben eingegriffen hat und dich aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes hineingestellt hat. Und du wirst eines Tages, wenn du hier auf Erden die Augen schließt, dann wirst du wirklich die Herrlichkeit sehen, da wirst du ihn, den sie durchstochen haben, wirst du in die Augen blicken dürfen. Und ich glaube, keiner von uns kann sich das heute vorstellen, was das für ein Ereignis, was das für eine Herrlichkeit sein wird. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, ja, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, Johannes 5, Vers 24. Und wir haben es ja auch vorhin in der Lesung gehört. Und dieses Grenzenlose, was Jesus betrifft, das kannst du natürlich jetzt weiter durchdeklinieren. Zeiten, Räumen sind für ihn auch kein Problem, das wissen wir auch. Das wissen wir ja auch spätestens seit den Ostergeschichten. Nee, und da werden die Ausleger, die werden da auch ganz rappelig und nervös, dass sie immer mit ihrer kleinen, begrenzten Logik versuchen, was da alles Ostern geschehen ist. Werden die immer kommen die immer gleich durcheinander. Und da kommen dann die obstrusesten Auslegungen, kommen da zutage. Und, das auch ganz wichtig ist, er ist auch grenzenlos in Bezug auf die Biografie deines Lebens. Das heißt, in Bezug auf deine Ängste, auf deine Sorgen, Nöte, Zweifel, auf deine Seele, auf deine Zukunft und du kannst noch vieles andere da hinzufügen. Grenzenlos dieser Jesus. Und wir, liebe Geschwister, wir sind Menschen mit unheimlich viel Grenzen. Das mag man am Anfang des Lebens vielleicht nicht so sehen. Nicht, da hat man so seine Bereiche, in denen man sich so besonders gut fühlt und die schiebt man dann weit nach vorne. Und dann gibt es die Bereiche, wo wir nur Durchschnitt sind, naja, die sind dann noch so halbwegs erträglich. Und die Minusbereiche, hoffentlich merkt es keiner. So tickt normalerweise wirklich der Mensch. Aber wir wissen, das legt sich ganz schnell. Das legt sich ganz schnell nach wenigen Jahren. Und wie viele Menschen kommen schon mit Grenzen in dieses Leben hinein? Egal, wie dem jetzt auch sei, uns wird also ganz, ganz schnell schmerzhaft unsere Grenzen aufgezeigt. Grenzen, die uns gesetzt sind nach Körper, Geist und Seele. Und jetzt kommt Jesus Christus, jetzt kommt jemand, der alles kann. Tja, der ohne Probleme jetzt sozusagen mit den letzten großen Mächten dieser Welt auf Konfrontationskurs geht und alle müssen weichen. Der Tod, die Sünde, der Teufel und die Hölle. Alle müssen weichen. Ja, so gesehen ist es richtig. Jesus, der keine Grenzen kennt, das und den gab es natürlich noch nie in Israel. Und auch nicht in dieser Welt, das ist richtig. Und die Reaktion darauf? Gemischt. Das ist jetzt der zweite Punkt, den wir betrachten wollen. Nämlich in diesen vier Heilungsgeschichten kommt ja ganz deutlich zum Ausdruck, dass also eine Gruppe von ganz unterschiedlichen Menschen da wirklich etwas Einzigartiges oder sagen wir auch wirklich etwas Grenzenloses erlebt. Eine Totenauferweckung, die Heilung dieser blutflüssigen Frau, zwei Menschen können wieder sehen, ein Stummer wird vom bösen Geist befreit und kann wieder reden. Und reagieren darauf komplett verschieden. Komplett verschieden. Das kommt ja hier in diesen Geschichten in mehrfacher Weise zum Ausdruck. Zunächst mal in dieser Truppe da, die sich da um das Haus von dem Jairus schart. Nicht, da sammelt sich dieser ganze Beerdigungsclub, der bestellt wurde und bezahlt wird. Und die Frauen fangen dann an zu schreien und zu kreischen, wie wir das ja so aus den entsprechenden Kulturkreisen und in manchen Fernsehsendungen sehen. Für unsere Ohren sicherlich nicht ganz so erhabend. Ja, und mitten in diesem Totengesang kommt dann Jesus und sagt, das Kind schläft. Das Kind schläft nur. Und die Truppe? Sie verlacht ihn. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich, Jesus. Wir sind doch schon in den Vorbereitungen zur Beerdigung. Und das Kind soll also nur schlafen? Ich denke mal, aus der Sicht der Menschen natürlich irgendwie nachvollziehbar. Aber trotzdem diese wichtige Frage, was sind das für Menschen, die sich so verhalten, die sich so äußern, damals wie heute? Ich denke, das sind Menschen, die schon seit Jahrtausenden in dieser Welt, in diesen Weltsystemen unterwegs sind mit ihren Erfahrungen und immer wieder auf die darin enthaltenen Grenzen hinweisen und sagen, bitteschön, Herr Jesus Christus, du hast dich auch an diese Grenzen zu halten. An die Grenze der Diesseitigkeit, an die Grenze der Vernunft, um nicht zu sagen, an die Grenze der vergötterten Vernunft, an die Grenze der Kausalität, an die Grenze der Analogie. Das gab es noch nie und das gibt es nicht und das wird es auch nicht geben. Tod ist tot. Und so bauen sie ihre Erfahrungsgrenzen auf und wollen uns einreden, genieß sie, lebt darin, fallt anbetend, ja, vor dem Altar des Unmöglichen nieder. Und das erleben wir doch heute in der Kirche. Es wurde ja vorhin als Gebetsanliegen erwähnt. Unmöglich, Jungfrauengeburt. Unmöglich, dass Jesus Christus auf dem Wasser marschiert. Unmöglich, dass er der Herr über die Naturgewalten ist. Unmöglich, dass er am Kreuz gestorben ist. Und so geht das in einer Tour weiter. Nicht und uns will man heute wirklich einreden, fallt wirklich anbetend vor dem Altar des Unmöglichen also nieder. Und trotzdem möchte ich hier ein Aber einführen. Seien wir etwas vorsichtig, zu schnell vorwurfsvoll zu reagieren oder mit erhobenem Zeigefinger auf diese lachende Truppe dahin zu weisen. Ich denke, wir kennen doch das Motiv des Lachens. Da gibt es Menschen in der Bibel, die plötzlich merken, dass ihre Grenzen gesprengt werden und nur noch lachen können. Und dann sehen wir plötzlich diesen 99-jährigen Abraham lachen und da seinen Ersatzvorschlag machen. Aber Herr, ich habe da doch noch den 13-jährigen Ismael. Es wäre doch eine gute Alternative für deine Idee, dass du mir noch als 100-Jährigen da ein Kind schenken willst. Und Herr, wenn ich da an meine Frau Sarah denke, bei allem Respekt für ihre 90 Jahre. Aber 90 Jahre ist ja nun nicht gerade ein Alter, was man mit Schwangerschaft verbindet. Also können Sie nur lachen. Also, liebe Geschwister, hüten wir uns wirklich davor, unseren Herrn in diese menschengemachten Grenzen hineinquetschen zu wollen. So, das ist die erste Reaktion. Die andere Reaktion, die sehen wir in dieser Geschichte von diesen beiden Blinden. Da kommt das ja auch zum Ausdruck. Ich denke mal, zunächst freut man sich ja, dass ihnen die Blindheit genommen wurde, dass sie jetzt wieder sehen können. Aber dann sagt ihnen Jesus Christus doch etwas sehr, sehr Ernstes. Und in der Luthersprache steht sogar das Wort drohen. Steht sogar das Wort drohen. Seht zu, dass es niemand entfernt. Ist doch klar, eindeutig, nicht verklausuliert, nicht schwer verständlich. Und dann lesen wir weiter und sie gingen hin und verbreiteten die Kunde von ihm in der ganzen Gegend. Lassen wir das mal jetzt beiseite, warum Jesus Christus gesagt hat, seht zu, dass es niemand erfährt. Lassen wir diese Frage mal heute beiseite. Aber zunächst ist es mal so, dass die sich einfach über seinen erklärten Willen da hinwegsetzen. Er wird einfach nicht respektiert. Ich weiß natürlich nicht, was diese beiden Blinden danach, nachdem sie also wieder sehen konnten. Ich weiß nicht, was die da gedacht haben. Vielleicht haben sie wirklich gedacht, ja, wir haben ein tolles Wunder erlebt. Er hat in unser Leben eingegriffen. Er hat uns die Augen geöffnet. Wir können jetzt wieder sehen. Ja, wir haben diese Erfahrungen mit ihm gemacht. Und was er sagt, das gilt, richtig. Und er hat uns natürlich jetzt auch hier was gesagt, was wir nicht tun sollen. Aber faktisch gehen sie über diesen erklärten Willen Jesu Christi, gehen sie also wirklich hinweg. Und so kann man natürlich auch, so können natürlich auch wir reagieren, stehen auch in der Gefahr. Nicht, dass wir einfach den erklärten Willen Gottes, dass wir, sagen wir, durch sein Wort, durch unser Gewissen, durch die Ansagen, die er uns macht, tja, dass wir einfach sagen, nee, das sehen wir momentan anders. Nicht Ohr rein, Ohr rein, raus, der bekannte Klassiker, kennen wir ja alles. Sie setzen sich also wirklich über diesen erklärten Willen hinweg. Beispiele, liebe Geschwister, da sagt Jesus Christus zu uns, vergebet untereinander. Und man sagt, in diesem speziellen Fall gibt es eine Ausnahme, später. Und dann können wir alle noch die Hände falten und zum Beispiel singen, großer Gott, wir loben dich. Können wir alles noch. Oder Jesus Christus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und wir sagen, nö, später. Oder er sagt, du sollst keine Götter haben neben dir und wir sagen, Herr, zwei, drei ist doch gar nicht mal so schlecht. Oder achtet darauf, was ihr untereinander redet, wie ihr untereinander miteinander umgeht. Und man ist erschüttert und man ist erstaunt, wenn man in manche Gemeinden hineinschaut, wie die da miteinander umgehen, dass man da wirklich die Grabenkämpfe da durchführt, nicht, dass Unfrieden herrscht, dass Personen in Unfrieden entlassen werden, keine Ahnung. Man ist erschüttert, wenn man das sieht. Und Jesus Christus sagt uns ganz deutlich, achtet darauf, was ihr untereinander redet und wie ihr untereinander miteinander umgeht. Oder ein letztes Beispiel, ihr sollt Vorbild sein in Klarheit, in Reinheit, in Deutlichkeit, in Gedanken, in Wort und in Tat. Und man sagt, nö, ich ziehe lieber meinen Ego-Trip durch. Also man kann in vielfältiger Weise wirklich den klaren Willen Gottes also einfach übergehen, ihn nicht respektieren. Ja, und schließlich kann man natürlich sich auch so verhalten, wie in dieser letzten Geschichte da, in dieser Geschichte mit dem Stummen, der da mit einem bösen Geist da behaftet ist. Da wird er von diesem Dämon befreit. Er kann wieder sprechen. Und was ist die Reaktion dieser religiösen Partei? Die sagt also, im Bund mit den Obersten der bösen Geister treibt er sie aus. Und ich denke, diese Masche, diese Art von Masche kennen wir auch. Da braucht man nicht unbedingt Christ zu sein. Wenn man so ein bisschen von der Psychologie her begreift, wie Menschen ticken, dann wird man das also auch verstehen. Nämlich, liebe Geschwister, wenn etwas zu gut, zu stark, zu schön, zu wichtig ist, was dann? Entweder stellt man sich auf die richtige Seite oder man bekämpft es massiv, so wie es also hier geschehen ist. Nur so demontiert man natürlich die Autorität Jesu Christi in seinem Leben. Denn die Phänomene, die da im Zusammenhang mit Jesus Christus aufgetreten sind, die kann man ja nicht wegbeamen. Die sind nun mal da. Und wenn ich mich auf die falsche Seite stelle, ja, dann ist auch Dämonisierung immer wieder ein guter Weg. Nämlich, wenn ich das spüre, wenn ich merke, wer Jesus Christus ist, was er da sagt und was er da tut, dann kann ich mit meinem kleinen Krönchen einpacken. Entweder bin ich so klug und stelle mich auf die richtige Seite, oder ich drücke mein Krönchen noch fester in meinen Schädel hinein und bekämpfe Jesus Christus massiv. Und das kommt hier in dieser Geschichte sehr, sehr, sehr deutlich zum Ausdruck. Aber wie gesagt, so demontiert man Jesus, indem man ihn auslacht, indem man seinen Willen nicht tut, ihn nicht, den Willen nicht respektiert und ihn dämonisiert. Und ist klar, so verliert er natürlich seine Schönheit, seine Wirkung, seine Entfaltung in meinem persönlichen Leben. Wollen wir das? Liebe Geschwister, nur eine rhetorische Frage. Nur eine rhetorische Frage. Jetzt liegt es natürlich klar auf der Hand, dass wir zum Schluss schauen wollen, wie man reagieren, was geschehen kann, wenn man in Jesus, der keine Grenzen hat, hineingezogen wird mit seinem Leben. Und hier erleben wir ja wirklich etwas faszinierend. Alles dreht sich um Glauben, um Vertrauen. Und gerade die Art und Weise, wie der Menschen in den unmöglichsten Situationen mit Jesus Christus, wie sie da Glauben, Vertrauen, Menschen, die nicht von vornherein sagen, das geht nicht, ist unmöglich. Das wird hier wunderbar schön beschrieben. Ich möchte sagen, wunderbar verschieden schön beschrieben in dieser Geschichte. Schauen wir uns mal diesen Vater an. Das ist ja schon ein interessanter, eigenartiger Glaube, der Glaube dieses Jairus. Nicht, sein Glaube kommt ja zum Ausdruck, indem er bei Jesus Christus ankommt. Gut, ist logisch. Wenn ich ein Problem habe, gehe ich zu Jesus Christus. Dann fällt er vor ihm auf die Knie, ein Zeichen der Anbetung, und dann schildert er Jesus sein Problem. So, und jetzt passiert etwas Faszinierendes. Das ist da heiß, und Jesus stand auf und folgte ihm. Und wir stehen da und sagen, hoppla. Normalerweise ist es doch so, dass der Mensch aufsteht und Jesus Christus folgt, so wie wir das bei der Berufung der Jünger erlebt haben. Und jetzt steht hier es genau umgekehrt. Jesus stand auf und folgte ihm. Und jetzt macht der Vater nichts anderes, als Richtung nach Hause zu gehen. Und er schaut sich ab und zu immer wieder um, ob Jesus Christus auch wirklich mitkommt. Denn er ist dankbar für jeden Schritt, den der Herr in dieser für ihn fast auswegslosen Situation mitgeht. Und er sagt sich, solange er wirklich noch hinter mir herkommt, habe ich noch irgendwie ein bisschen Hoffnung, auch wenn ich keine Ahnung habe, was da geschehen kann, was er da machen kann. Und deswegen schaut er sich ab und zu immer mal wieder um, kommt der Herr wirklich mit. Und übrigens, von diesem Zeitpunkt an hören wir kein Wort mehr von Jairus. Und die Situation wird ja immer dramatischer, je weiter er geht. Jetzt kommt plötzlich ihm da das Personal entgegen und teilt ihm mit, mein lieber Jairus, wir müssen dir die traurige Mitteilung machen, deine Tochter ist verstorben, du brauchst den Meister nicht mehr zu bemühen. Und jetzt darf man auch mal ein bisschen fantasieren. Jetzt stelle ich mir so die Szene vor, dass der Jairus sich da umdreht und da treffen sich beide Blicke, der Blick von Jesus Christus und der Blick von Jairus. Tief traurig, womöglich Tränen in den Augen und dann dieser ermutigende Blick von Jesus Christus. Und ich sag's mal so, auch diese ermutigende Aussage von Jesus Christus, Jairus, glaube nur, geh weiter, Jairus, ich komme auch weiter mit. Und Jairus geht weiter, schaut sich immer wieder um, ist er noch da, kommt er noch mit? Und dann kann er es nicht fassen, tatsächlich, er ist noch da, er steht jetzt an meiner Haustür, geht da durch, geht durch die Diele, schiebt die Herumstehenden beiseite, tritt in das Zimmer hinein und steht tatsächlich vor meiner Tochter, vor meiner verstorbenen Tochter. Was für ein wortloser Glaube. Ja, das ist so ein Glaube, der Jesus Christus so mitnimmt. Ein Glaube, durch den Jesus Christus sich mitgehen lässt. So ein Glaube ist das. Herr Jesus Christus, stell mir nochmal diesen Jairus so davor. Herr Jesus Christus, ich muss dich jetzt in meine ganze Not mit hineinnehmen. Kommst du mit? Naja, ich komme mit. Aber Herr Jesus Christus, es ist eine schwierige Sache, schwierige Angelegenheit. Ich weiß nicht, wie das zu lösen ist. Mach nichts, geh du weiter, glaube nur, ich komme weiter mit. Und dann diese Situation, Herr Jesus Christus, hast du es gehört? Die Katastrophe ist da, sie ist tot. Ja, ja, ich weiß, geh, glaube nur, Jairus, geh weiter, ich komme weiter mit. Und dann steht er da in dem Zimmer, rührt sie an, sie wacht auf und die Tochter lebt. Ich finde das wunderbar, wie das hier beschrieben ist. Und das kann einem wirklich unheimlich Mut machen, auf diesen Herrn zu blicken und zu schauen. Und ich denke, wir kennen auch solche Situationen in unserem Leben. Natürlich heruntergebrochen in unsere kleine irdische Wirklichkeit, ganz klar. Nicht, da hast du auch deine Nöte, Sorgen, Probleme, Schwierigkeiten, welcher Art auch immer. Und dann stehst du da vor deinem Herrn mit deiner ganzen Hilflosigkeit, mit deiner ganzen Machtlosigkeit, mit deiner ganzen Ideenlosigkeit, mit deiner ganzen Planlosigkeit, ja, mit deiner ganzen Begrenztheit. Aber du stehst da und sagst zu dem Herrn, Herr Jesus Christus, ich möchte jetzt solch einen Glauben haben, der mit dir geht. Möchte jetzt solch einen Glauben haben. Und ich bitte dich inständig, dass du es nicht zulässt, dass ich aussteige, dass ich mich verabschiede und dass ich zu dir sage, ohne mich, es hat keinen Zweck, unmöglich, geht nicht. Und darum, das wünsche ich uns, diesen Glauben, der Jesus Christus mitnimmt, den wünsche ich uns von ganzem Herzen. Und dann diese Frau. Ich weiß nicht, was die Menschen da, die da auch waren, die da herumstanden, ich weiß nicht, was die gedacht haben. Vielleicht haben die gesagt, es ist ja unverschämt, was diese Frau da macht in ihrem Zustand, dass die da diesen Jesus da anfasst. Die weiß doch, was sie damit tut, dass sie ihn dann unrein macht. Aber sie macht es trotzdem. Sie macht es eben trotzdem. Denn das ist so, ja, wie soll man das sagen? Das ist so ein handgreiflicher Glaube, so ein berührender Glaube. Wir wissen ja deswegen immer diesen Parallelbericht aus Markus, nicht, dass sie ihn an diesem Gewand berührt, an diesen Quasten, an diesen Gebetsquasten berührt. Nicht, und dass sie, das ist ein Glaube, der sagt, ich klammere mich mit meinem ganzen Leben an dich, Herr Jesus Christus. Ja, ich weiß, das, was ich momentan tue, das ist völlig neben der Spur und das wird auch komplett verurteilt. Aber ich überschreite trotzdem diese kultische Grenze. Ich klammere mich wirklich an dich, Herr Jesus Christus. Und der Herr lässt sie nicht abblitzen. Ich weiß auch nicht, was die Frau momentan für ein Verständnis hatte. Ich sag's mal ganz, ganz vorsichtig. Ob sie so ein Verständnis hatte im Sinne so von Übertragung von Kräften, ich weiß es nicht. Nicht, aber trotzdem, der Herr lässt sie nicht abblitzen, denn er sieht ihre Motivlage. Er sieht in ihr Herz hinein. Er sieht, wie sie sich da durchgedrängelt hat, und die standen damals nicht auf 1,50 Meter Abstand. Wie sie sich da durchgedrängelt hat, liebe Geschwister, das sieht sie. Und dann sagt er zu dieser Frau das Schönste, was man eigentlich jedem nur wünschen kann. Meine Tochter oder meinetwegen auch in einem anderen Fall mein Sohn. Dein Glaube hat dich gerettet oder hat dir geholfen. Meine Tochter, sagte er, nicht du kultisch unreine Frau, meine Tochter, dieses Zartgefühl von unserem Herrn Jesus Christus. Man muss fasziniert sein von diesem Glauben. Das ist so ein Glaube, den diese Frau praktiziert. Ja, ein Glaube, ja, wie soll ich das mal sagen, der so die ganz besondere Nähe zum Herrn Jesus Christus sucht in einer inneren Herzenshaltung, die niemand kennt, nur Gott und du. Wunderbar, wie das hier beschrieben wird. Und dann kommen diese beiden Blinden. Das ist ja auch, ist alles faszinierend. Es tut mir leid, wenn ich so ein bisschen euphorisch bin, aber das hat mich wirklich sehr bewegt, dieses Kapitel, dieser Text. Ja, diese Blinden, es ist auch faszinierend, was da abläuft. Das wird ja alles so nebenbei beschrieben. Und als ich das las, liebe Geschwister, musste ich an eine Bibelstelle denken aus dem Matthäus-Evangelium, aus der Bergpredigt Jesu, aus Matthäus 7, und zwar diesen Vers 7, wo da steht, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und früher hatte ich immer so das Verständnis, das musst du alles so getrennt sehen und so. Nein, also als ich das hier so durchlas, da hat mir der Herr irgendwie so den Gedanken eingegeben, ja, der Gedankengang oder der Hintergedanke dieses Bibelverses oder dieses Bildes ist doch zunächst mal das Sprechen mit Jesus. Aber wir wissen doch alle, es kommt ja nicht sofort eine Reaktion. Dann ist ja nicht sofort alles gut, wenn ich mit dem Herrn rede. Aber was dann? Ja, dann suche ich weiter, dann mache ich mich weiter auf den Weg. Und dann kann ja auch passieren, dass Jesus Christus uns immer noch ein bisschen ausharren lässt, bis ich dann anklopfe und dann geht die Tür auf. Und jetzt schauen wir mal, was die Blinden hier machen. Station 1, sie kommen zu Jesus Christus und schreien, ach du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber zunächst tut sich nichts. Und dann kommt Station 2, dann lesen wir nämlich in diesem Parallelbericht, in dem Markus-Evangelium, dass die plötzlich da im Haus, da in Kapernaum waren. Wir fragen halt, wie kommen die da plötzlich hin? Nicht, die sind da irgendwie hinter ihm hergelaufen, haben ihn dann irgendwo im Haus da in Kapernaum gefunden. Ja, und dann kommt Station 3, dann machen sie sich bemerkbar. Ich mach mal so, die klopfen an, die klingeln, die machen sich bemerkbar und erzählen dem Herrn Jesus Christus nochmal ihr Anliegen. Ja, und dann geschieht das Wunder. Also ganz fantastisch, wie das also hier wirklich beschrieben wird. Und ich sag mal so, das ist so ein, ja, das ist so ein zäher, ein nachlaufender, ein dranbleibender Glaube, liebe Geschwister. Und das kennen wir doch auch. Herr Jesus Christus, ich komme heute wieder mit diesem Problem zu dir. Gestern habe ich dich auch schon mal daraufhin angesprochen. Und eigentlich weißt du, das ist schon ein Problem, das mich schon seit Wochen oder Monaten beschäftigt, aber du siehst, Herr, es tut sich noch nichts. Ich weiß nicht, was ich lernen soll, aber ich sage dir eins, Herr Jesus Christus, ich bleibe dran. Ich bitte, ich suche, ich klopfe immer und immer und immer wieder. Und der Herr findet das gut. Er liebt diesen zähen, diesen dranbleibenden, diesen nachlaufenden Glauben. Das liebt der Herr. Ja, und dann zum Schluss noch dieser okkult belastete Stumme. Und da haben wir vorhin schon gesagt, der konnte ja gar nicht mehr selbst kommen. Der musste also herbeigebracht werden. So wie damals bei diesen vier Freunden, die da ihren gichtbrüchigen Kollegen da gebracht haben. Und so ist es hier. Was nur auffällt, ist, dass diese Transporteure völlig ungenannt bleiben. Wir wissen gar nichts über diese Leute. Wir wissen nicht ihre Namen, wir wissen nicht, wo sie herkommen, wir wissen nicht ihre Anzahl. Nichts wissen wir, obwohl sie eigentlich die Hauptakteure sind. Wir wissen nur das eine, dass sie eben ein Anliegen hatten, ihren okkult belasteten Kollegen da wirklich zu Jesus zu bringen. Ja, und das ist so ein herbeibringender Glaube. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Ein ganz wichtiger Punkt für alle Väter, für alle Mütter. Ein ganz wichtiger Punkt für alle kommenden Großväter und Großmütter. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Herr Jesus Christus, du kannst im Leben meiner Kinder, meiner Enkelkinder das Entscheidende bewirken. Und ich bringe sie dir, jeden Tag bringe ich sie dir herbei und lege sie vor deine Füße. Weil ich weiß, dass du das Entscheidende bewirken kannst, weil ich weiß, du hast keine Grenzen, weil ich weiß, mit dir rechne ich, Herr Jesus Christus. Und deswegen bringe ich dir meine Kinder, meine Enkelkinder, jeden Tag bringe ich sie dir herbei. Ganz wichtiger Punkt, den wir aus dieser letzten Geschichte wirklich mitnehmen dürfen, an alle Väter, an alle Mütter, an alle kommende Großväter, an alle kommende Großmütter. Ja, liebe Geschwister, wollen wir ihn auch, diesen Jesus, der keine Grenze hat? Ja, natürlich, und viele von uns haben ihn ja schon. Aber es ist natürlich auch eine Anfrage an diejenigen, die ihn noch nicht haben. Nicht, dass dich Jesus Christus heute wirklich einlädt, ihn kennenzulernen. Natürlich wissen wir, dass das nicht alles so von heute auf morgen geht. Aber ganz entscheidend wichtig ist, dass du schon mal den Wunsch hast und sagst, ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dich so kennenlernen, wie da in diesen vier Geschichten, wozu du wirklich in der Lage bist, möchte ich wirklich kennenlernen, ich möchte das erfahren. Und dann wird auch Jesus Christus gnädig sein und dir die eine oder andere Erfahrung machen. Und wir, liebe Geschwister, die wir schon Jahre mit ihm unterwegs sind, ja, wir wollen in keinem Fall zu ihm in Distanz und in Kritik stehen, sondern wir wollen wirklich ihm von ganzem Herzen vertrauen. Das heißt, wir wollen wirklich einen Glauben praktizieren, der mitgehend ist, der handgreiflich ist, der nachlaufend ist, der herbeitragend ist. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen für diese Woche, für die nächste Woche, bis wir hier die Augen schließen. Amen.